Es ist Samstag, der 17. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Markus Söder und Alexander Dobrindt haben die deutsch-österreichische Grenze kontrolliert, um dem 1000. zurückgewiesenen Asylsuchenden persönlich einen Blumenstrauß zu überreichen. Dem Vernehmen nach werden sie dort noch lange bleiben. Bislang gab es nämlich erst 19 oder so. Friedrich Merz hat US-Präsident Donald Trump in die Pfalz eingeladen. Das ist schon mal ein Anfang. Jetzt müsste er ihm nur noch, wie Katar, einen Luxusjet als Geschenk in Aussicht stellen. Dann kommt Trump vielleicht sogar wirklich. Der ukrainische Präsident Zelensky trifft statt Wladimir Putin nun voraussichtlich Papst Leo. Leider wird der Stellvertreter Gottes auf Erden den Krieg in der Ukraine nicht so schnell beenden, wie es der Stellvertreter des Teufels auf Erden könnte. Aber fürs Karma ist der liebe Leo allemal besser. Alle wollen Frieden, nur nicht Putin. Der will Blut sehen. Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Katrin Eigendorf ist internationale Sonderkorrespondentin des ZDF und war in dieser Funktion nicht nur oft in Moskau, sondern auch viel in der Ukraine unterwegs. Sie kennt also die Lage in beiden Ländern bestens und ist eine große Bereicherung für diesen Podcast, gerade in dieser Zeit, aber auch sonst. Eva Quadbeck, sie ist die Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland und Leiterin von dessen Hauptstadtbüro. Sie hat von Berlin aus den neuen Kanzler Friedrich Merz im Blick und dessen Versuche, große Außenpolitik zu betreiben. Und sie weiß, ob Deutschland mit Merz auf internationalem Parkett gut vertreten ist. Ja, und wenn einer Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky doch noch persönlich zusammenbringen sollte, dann vermutlich er in seinem Podcast. Er war zuletzt in Kiew und Istanbul. Nah dran am diplomatischen Showdown. Er ist eigentlich überall, wo gerade Weltgeschichte geschrieben wird. Deshalb ist er jetzt auch hier bei uns, Paul Ronsheimer von Paul Ronsheimer. Schön, dass ihr drei hier seid.
Hallo Markus, grüß dich.
Hallo in die Runde.
Hallo aus Istanbul, vielen Dank für die Einladung.
Diese Woche steht ganz im Zeichen des Schachspiels auf höchster politischer Ebene. Welches Land trifft wen? Auf welcher politischen Ebene, um über was zu verhandeln? Im Zentrum natürlich US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Putin und der ukrainische Präsident Zelensky. Aber ein paar weitere Akteure gab es da auch, etwa Frankreichs Präsident Macron, Keir Starmer aus Großbritannien und einen gewissen Friedrich Merz. Es ging den genannten Herren dabei um nicht weniger als einen möglichen Frieden in der Ukraine, den meisten zumindest. Seit Freitag saßen nun irgendwelche Unterabteilungsleiter des Kreml in Istanbul rum, von denen nicht mal klar ist, ob Wladimir Putin ihnen überhaupt seine Telefonnummer anvertrauen würde. Paul, du bist gerade in Istanbul. Wir zeichnen am späten Freitagnachmittag auf. Was geschieht dort gerade?
Ja, wenn du von Schach sprichst, dann kann ich sagen, also mein Kopf und das ganze Chaos hier, das fühlt sich schon ein bisschen wie Schachmatt an, denn es ging wirklich hin und her, auch die letzten Stunden, die letzten Tage zwischen allen Orten, Kiew, Moskau, Istanbul, DC und dann noch die Länder, die Donald Trump gerade bereist hat. Jetzt am späten Nachmittag, das muss man immer dazu sagen, weil angesichts der Twitter-Diplomatie sich ja wirklich alles innerhalb von Minuten und Stunden wieder ändern kann, ist es so, dass Rustem Umerov, der Verteidigungsminister der Delegation, und der hat die Delegation der Ukraine angeführt, der ist gerade eben rausgekommen aus dem Palast dort mitten in Istanbul, und auch die russische Delegation hat diese Gespräche verlassen. Sie haben rund anderthalb Stunden, glaube ich, gedauert. Mein Eindruck ist, die ganz große Katastrophe, also dass sie sagen, das war alles überhaupt gar nichts und sich auch danach weiter beleidigen und sagen, wir treffen uns nie wieder, die ist ausgeblieben. Man hat gesagt, dass man es zumindest jetzt geschafft habe, 1000 Gefangene austauschen zu wollen auf beiden Seiten. Also das ist ja zumindest etwas. Und das Zweite ist, da bin ich hellhörig geworden, aber ist noch nicht klar, was das bedeutet. Das hat Umerov auch gerade gesagt, dass die Staats- und Regierungschefs, wer auch immer das sein soll, dann, also Putin, Zelensky, vielleicht noch weitere, sich treffen könnten. Das ist vielleicht mal, um was Positives vorweg zu sagen. Ansonsten, was man aus diesen Gesprächen gehört hat, das war alles nicht so positiv. Die Russen sollen darauf beharrt haben, dass die Gebiete, die umkämpften Gebiete, Luhansk, Donetsk, Cherson und Zaporizhia, das muss man vielleicht erklären, die Russen haben da sehr viel erobert, aber eben längst nicht alles. Die Ukrainer halten immer noch sehr viel Territorium und große Städte. Da geht es um rund 1 Million Ukrainer. Die Russen sollen da gesagt haben in diesen Gesprächen, das sind Quellen jetzt von Ukrainern, dass für eine Waffenruhe, die die Ukrainer ja verlangt haben, sie dort diese Gebiete räumen müssten, sollten, dass das eine Vorbedingung sei. Mhm. Und das ist natürlich unannehmbar.
Ganz praktisch nochmal nachgefragt, diese Herrschaften, die da am Freitag von ukrainischer und russischer Seite in Istanbul zusammensaßen, fahren die jetzt wieder nach Hause oder gibt's Folgetreffen in diesem Format auch in den nächsten Tagen?
Auch da will ich mich nicht festlegen. Das ist alles möglich. Ursprünglich sollte es eine Pressekonferenz der Ukrainer geben. Die wurde jetzt wieder abgesagt. Also das hatte man schon organisiert per WhatsApp-Gruppen. Es gab bislang nur das Statement von Umarov. Es gab dann Äußerungen auch noch von Yermak, der Chef der Präsidialkanzlei. Der war aber nicht bei dem Treffen dabei. Die Russen sollen vorher gesagt haben, also die russische Delegation, dass sie direkt zurück nach Moskau wollten. Aber ob sie das machen, mal sehen. Mein Eindruck war eher, aber wie gesagt, ich weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es jetzt nicht um morgen geht.
Katrin, wie blickst du auf diese Gespräche in Istanbul? Wie bedeutsam sind sie und haben sie deine Hoffnung auf Frieden irgendwie vergrößert in den letzten Tagen und Stunden?
Also ich glaube schon, dass diese Gespräche unabhängig von dem, was dabei rausgekommen ist, bedeutend sind, weil es ist das erste Mal, dass Ukrainer und Russen in irgendeiner Form miteinander reden. Jetzt mal unabhängig davon, wie gleichwertig die Delegationen jetzt besetzt sind. Das ist schon mal ja ein deutlicher Gamechanger. Meine Erwartungen an Frieden sind sehr, sehr gering. Mhm. Weil ehrlich gesagt, ich beurteile das, was zwischen Ukrainern und Russen auf dem Verhandlungsweg passiert, immer von der Basis dessen, ja, was Putin will. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie alle immer wieder draufspringen und sagen, ja, das wird jetzt der große Gamechanger und da wird jetzt das passieren und das passieren. Ich meine, gucken wir uns einfach mal nüchtern an, was in Russland passiert. Russland ist entschlossen, diesen Krieg weiterzuführen. Alles, was wir im Land im Moment sehen, ich meine, es ist sehr schwer, sich ein Bild zu machen und ich habe auch nicht mehr so viele wirklich gute Kontakte dort, sodass sich vieles ja auch so ein Puzzle ist, was ich mir zusammenbaue. Aber Russland rüstet weiter auf. Das Land ist entschlossen, weiter an diesem Narrativ festzuhalten. Das haben wir auch am 9. Mai gesehen, dass sie in der Ukraine im Prinzip den großen vaterländischen Krieg, die Befreiung der Welt vom Faschismus fortsetzen. Also die großen historischen Narrative, die gelten nach wie vor. Es gibt überhaupt kein Anzeichen dafür, dass Wladimir Putin Frieden will. Und das wird sich auch nicht ändern, egal wie viele Treffen, egal auf welcher Ebene stattfinden.
Das klingt schon mal ganz schön ernüchternd. Eva, auch deine Sicht auf diese Gespräche in Istanbul. Man wusste ja im Laufe der Woche gar nicht, ob sie überhaupt stattfinden würden. Wenn ja, wer daran teilnimmt. Hast du mit ihnen große Hoffnung verbunden? Und was denkst du jetzt am Ende dieser Woche?
Also ich schließe mich da weitgehend der Einschätzung von Katrin Eigendorf an, dass Putin einfach keinen Frieden will. Und das hat man jetzt auch wieder gesehen. Er spielt auf Zeit, er taktiert. Es war klar, dass er nicht nach Istanbul reisen wird, hat das 2 Tage offen gelassen. Und was diesen Gesprächen dann letztendlich die Autorität komplett entzogen hat, war, dass Trump auch noch gesagt hat, naja, solange Putin und ich nicht reden, läuft da sowieso gar nichts. Und damit war klar, dass die Unterhändler, die da zusammensitzen, genau Gefangenenaustausch oder was in dieser Woche noch geschehen ist, dass man tote Soldaten austauscht, ja, dass die Leichen zumindest zu den Familien zurückkommen, dass man das machen kann, aber dass eben mehr als das, was sonst auch auf Unterhändlerebene passiert, nicht geschehen wird.
Ich sehe das wie Katrin und Eva. Ich weiß, eigentlich geht es ja darum, hier auch unterschiedliche Meinungen zu haben, aber bei dem, glaube ich, stimmen wir überein.
Ich habe
und
bewusst keinen Putin-freundlichen Journalisten heute in die Runde eingeladen.
Ja, ja.
Gibt's noch welche?
Also tatsächlich ist es so, dass wenn man sich auch anhört, wie die russische Delegation sich dort verhalten haben soll, und ich muss der Transparenz halber sagen, das ist jetzt alles Quellenlage der Ukrainer, ja, und auch die Ukrainer können übertreiben und auch da gibt es natürlich Propaganda und da gibt es sehr viel
Was
Taktik.
Was hörst du da?
Also, ich höre, dass man sehr provokativ war und gesagt hat, also bei diesen vier Regionen, entweder ihr zieht euch da zurück oder beim nächsten Mal reden wir schon über 5 Regionen. Und weiter sollen die Russen gesagt haben, dass sicherlich auch in diesem Raum gegenüber der ukrainischen Delegation, haben sie das gesagt, ja sicherlich auch viele Verwandte und Angehörige verloren hätten und sie davon ausgehen müssen, dass sie weitere verlieren werden, weil Russland bereit ist, weiter zu kämpfen. Und was ich von bestimmten Kontakten höre von westlichen Regierungen beziehungsweise Geheimdiensten, ist es genau das, was aus den letzten Tagen hervorging, dass Putin die klare Anweisung an diese Delegation gegeben hat, ihr bezieht euch alleine auf das, was im März 2022 besprochen wurde, also sozusagen das Dokument der Kapitulation, und wir gehen nicht auf eine Waffenruhe ein und wir sind auch nicht bereit, irgendwas zu geben.
Da will ich auch nochmal dran erinnern, das, was am Freitag stattfand, das waren die ersten direkten Verhandlungen zwischen der russischen Seite und der ukrainischen seit dem Frühjahr 22. Damals war das auch schon in Istanbul und damals war man ja dem Vernehmen nach relativ weit gekommen. Es gibt bis heute einen großen Streit darüber, wer den Hauptgrund für das Scheitern dann hatte. Aber nochmal an dich die Frage, Paul, inwiefern ist die Ausgangslage jetzt, 3 Jahre später, anders als damals im Frühjahr 22?
Es ist eine komplett andere Lage. Damals, als sie sich das erste Mal getroffen haben, also ich nehme jetzt nicht den Märztermin, aber die Termine, die auch vorher waren, das war die Zeit, wo die Ukraine davon ausgehen musste, immer noch, dass sie Kiew verlieren würde. Ja, also, dass die Russen Kiew umstellen würde.
Das heißt,
war
bei den letzten Terminen. Steht jetzt besser da.
Naja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Ne? Das ist das Problem. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie du das bewerten willst. Wenn du mit militärischen Geheimdiensten in diesen Tagen sprichst in der Ukraine, dann sagen sie dir ganz klar, wir verlieren jeden Tag, jede Woche Territorium. Vielleicht nicht viel, manchmal mehr, manchmal weniger, aber Quadratkilometer um Quadratkilometer. Dazu kommt die Lage um Donald Trump, kommen wir gleich noch zu. Das ist eben eine andere Unterstützungslage, sehr viel volatiler. Und natürlich die Kriegsmüdigkeit der Ukrainer und die Frage, wie viele Menschen sind überhaupt bereit, noch zu kämpfen. Also die Problematiken der Ukrainer sind groß. Und für mich die entscheidende Frage, inwieweit, egal was Trump macht oder nicht macht, können wir Europäer das auffangen? Sind wir bereit, das aufzufangen? Sind wir bereit, Waffen zu liefern? Und was ja sehr interessant war, während Umarov dort gesprochen hat, gerade hier in Istanbul vor dem Palast, gab es wieder eine Szene von den Regierungschefs in Albanien, ja, von Friedrich Merz, Macron, Starmer.
Genau, die gleichen, die in Kiew waren, sind am Freitagnachmittag in Tirana gewesen.
Ja, und haben dann wieder Donald Trump angerufen. Also es gibt wieder ein Foto, wo man eben sieht, wie sie wieder Donald Trump anrufen. Ich dachte in dem Moment, bei dem, was wir die letzten Tage erlebt haben, hui, das nutzt sich aber ganz schön ab. Ja, also wenn dann wieder morgen Donald Trump was ganz anderes sagt und sie jetzt wieder einen auf Einigkeit tun, auf der anderen Seite, sie versuchen es zumindest.
Ja, Katrin, lass uns das mal vertiefen, der Vergleich zur Lage vor 3 Jahren. Volodymyr Zelensky hat ja sofort, als der Vorschlag auf dem Tisch lag, gesagt, ich werde in Istanbul sein, lassen Sie uns gerne treffen, Mr. Putin. Was glaubst du, was sind die Hoffnungen und gleichzeitig auch die Frage, glaubst du, dass Wladimir Putin nur eine Sekunde darüber nachgedacht hat, vielleicht doch persönlich zu erscheinen?
Also um die zweite Frage zu beantworten. Ich glaube nicht, dass Wladimir Putin auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht hat, dort zu erscheinen. Das war ein geschickter Schachzug von ihm, weil er war natürlich ein bisschen unter Druck, wie er jetzt reagieren soll auf die Forderung, diesen Waffenstillstand einzuhalten. Und sagen wir mal so, wenn man das unter Schachspielerperspektive sieht, hat er da einen geschickten Zug gemacht.
Wieso?
Ja, weil er hat einfach die Diskussion auf eine andere Ebene gezogen, sondern gesagt, nee, wir reden jetzt nicht über Waffenstillstand, wir reden über was viel Besseres. Und hat damit im Prinzip sein Verwirrspiel fortgesetzt und alle haben gedacht, was jetzt? Oh, jetzt werden die sich treffen. Wahrscheinlich wird der sich mit Zelensky jetzt an den Tisch setzen. Das historische Ereignis, das haben ja im Prinzip viele so gefeiert, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und das war ja kein schlechter Schachzug, weil keiner redet jetzt mehr davon, dass die Russen eine Forderung, die vier große europäische Staatschefs ja auch in Absprache mit Donald Trump an ihn gestellt haben, nicht erfüllt hat, dass er sich nicht mal im geringsten Gedanken darüber gemacht hat, sondern das ist jetzt alles vom Tisch. Und Donald Trump sagt, naja, im Prinzip wird sowieso nur was zustande kommen, wenn er und ich uns bei dem Treffen dazu begeben. Also ich glaube, dass Trump hier ein wesentlicher Player ist. Und das ist eigentlich der Hauptunterschied bei allen anderen Unterschieden, die man natürlich in der Situation, wie Paul es auch beschrieben hat, in der Ukraine haben. Der wesentliche Unterschied, den wir heute erleben, die Situation für die Ukraine hat sich durch die Präsidentschaft von Donald Trump massiv verschoben. Und ich sehe Volodymyr Zelensky heute als jemanden, ich würde das mal so beschreiben, der unter so einer Art Stockholm-Syndrom leidet. Der versucht ja nur noch irgendwie es Trump recht zu machen. Ich meine, das ist ja auch für die Ukrainer nicht schön gewesen, dass ihr Präsident da jetzt in die Türkei reist. Und die Ukrainer sind ja auch nicht dumm. Die wissen ja, dass die Russen dort nicht hingereist werden, nehme ich mal an. Also wer hätte schon da darauf spekulieren können? Und von daher ja, ist die Situation für die Ukraine wirklich, was das angeht, was den amerikanischen Support angeht, nicht gut.
Ja, da kommen wir gleich noch ausführlich drauf. Wir schauen noch mal, wie es überhaupt zu diesen zumindest Kurzzeitverhandlungen auf unterer Ebene in Istanbul gekommen ist. Das war ja spannend. Da gingen ja einige Treffen und viel Diplomatie voraus, auch unter Beteiligung des deutschen Bundeskanzlers. Angefangen hat alles mit der gemeinsamen Fahrt von Friedrich Merz, Macron, Starmer und Donald Tusk nach Kiew. In Übereinstimmung mit Donald Trump haben sie die vier dort eine 30-tägige Waffenruhe von Russland ab Montag verlangt. Ansonsten sollte es drastische Sanktionen geben. Man sah auch dort, Paul hat gesagt, gestern in Tirana wieder, aber dort war das erste Mal quasi das neue diplomatische Format. Die vier Europäer sitzen zusammen und über Macrons Handy wird dann eine Verbindung zu Donald Trump hergestellt. Macron hat das auch wunderbar in so einer Art Promo-Video mit schöner Musik unterlegt, da quasi diese Reise anschaulich gemacht. Dann aber am Sonntag die wenig überraschende Nachricht, Putin lehnt ab, bietet stattdessen als Gegenangebot direkte Friedensgespräche an, ohne Vorbedingungen. Die USA und die Europäer hätten nun also ein gemeinsames starkes Signal senden können, harte Sanktionen gegen Russland durchsetzen können. So kam es aber nicht. Stattdessen schwenkte Trump eben plötzlich um und forderte die Ukraine auf, die Friedensgespräche wieder aufzunehmen, ohne Vorbedingungen, so wie Putin es gefordert hatte. Katrin, wie lässt sich das erklären? Was hat Trump da geritten? Weil es sah schon aus wie ein bewusstes Ausscheren aus der eigentlich gemeinsam vereinbarten Strategie.
Naja, wenn wir uns Trumps Verhalten angucken in der gesamten Debatte um die Frage, wie ist Frieden herstellbar, sehen wir, er versucht auf der einen Ebene immer wieder gewisse Verwirrung zu stiften. Also es fängt ja an mit der Aussage, dass er in 24 Stunden Frieden schaffen wird zwischen der Ukraine und Russland. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich die harten Fakten anguckt, sehe ich nicht, dass Trump in irgendeiner Form bereit ist, Amerikas Ressourcen und Macht zu nutzen, um Wladimir Putin dazu zu drängen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Ich sehe dafür nicht ein einziges Anzeichen. Das sind alles nur große Worte, aber im Prinzip ist Donald Trump, ich muss es mal so hart formulieren, ein Erfüllungsgehilfe von Wladimir Putin und seiner Politik. Also er macht sich ja die Narrative des Kreml zu eigen, kritisiert immer wieder die Ukraine, die ja im Prinzip das Opfer in diesem Krieg ist, das angegriffene Land, und stellt sich damit ja auf Seiten der Russen.
Siehst du das auch so, Paul?
Ja, ich sehe das momentan auch so. Bei Trump ist grundsätzlich alles möglich. Das macht die Arbeit für uns Journalisten so anstrengend. In jedem Statement geht's manchmal in eine und dann in die andere Richtung. Aber ich würde gerne noch mal kurz auf das Treffen in Kiew kommen.
Ja,
denn
da
eine
warst
Sache,
du auch quasi dabei.
Da war ich, genau. Und eine Sache ist bis heute unklar. Also du hast es ja angesprochen, Macron hat dieses Promo-Video gemacht. Und ja, die vier waren unglaublich stolz darauf, dass sie jetzt Donald Trump angerufen hatten. Mhm. Und dann gab es die Pressekonferenz und sie haben davon gesprochen, dass sie jetzt alle gemeinsam 30-tägige Waffenruhe wollen. Ja,
genau.
Okay, das ist klar, das wollte Donald Trump die letzten Wochen und Monate auch. Ja. Aber was völlig unklar ist Und da ist mein Eindruck, dass das die Europäer überinterpretiert haben, inwieweit Trump bereit war zu sagen, wenn er das nicht macht, dann gibt es harte Sanktionen und vor allen Dingen auch aus den USA Öl und Gas. Und das, glaube ich, haben zu dem Zeitpunkt zumindest der Bundeskanzler und andere falsch eingeschätzt. Ich habe am Morgen mit Friedrich Merz ein Interview geführt, an diesem Samstag, bevor die Treffen waren. Da hat er gesagt, Trump würde die Geduld verlieren. Das ist seitdem ein Zitat, was ich immer wieder höre, heute auch Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, es würde sich ja zeigen, dass Donald Trump die Geduld mit Wladimir Putin verliere. Aber es ist doch genau das Gegenteil der Fall. Also Katrin hat es ja schon gesagt, in den letzten Tagen hat Trump für alles wieder Verständnis gehabt. Also ob Putin kommt oder nicht kommt, Waffenruhe ja oder nein, was auch immer. Also es ist null, wirklich null, null, null ein Zeichen, dass Trump wirklich bereit wäre, aus dem Nein von Putin. Und dieses Nein gibt es seit 2 Monaten und wir erinnern uns, was er getan hat, als Zelensky nicht sofort Ja gesagt hat zur Waffenruhe. Also das auch nochmal zur Einordnung. Und seitdem gibt es einfach gar nichts. Das heißt, was ich nicht verstehe von den Europäern, das mag taktisch sein, ja, dass man sagt, natürlich wollen wir mit den Amerikanern zusammen und so weiter. Aber mein Eindruck ist nicht, dass Trump dazu bereit wäre. Warum auch? Wenn er diese Sanktionen mitmachen würde, dann müsste er seinen Wählern erklären, hallo, ja, also Ukraine geht uns doch an und könnte uns auch was kosten. Also warum sollte er das tun?
Also bei der Interpretation von Trump, die ist ja nicht so ganz leicht, weil dieser Mann sehr erratisch ist. Und bei den Europäern, wenn die jetzt sagen, der verliert die Geduld, ist natürlich der Wunsch der Vater des Gedanken, weil Trump ja auch schon mal gesagt hatte, er habe doch das Gefühl, dass Putin nur mit ihm spiele. Und da ist jetzt die Hoffnung da, dass Trump sich doch auf die andere Seite schlägt. Und es gibt ja immerhin in den USA die Bewegung, dass doch schärfere Sanktionen zumindest in Gang gesetzt werden. Graham sucht bei den Republikanern jetzt entsprechend Stimmen, dass es auch Sanktionen gibt gegen die Länder, die weiter aus Russland Öl, Gas und Uran beziehen. Das könnte nochmal ein empfindlicher Schlag sein, aber natürlich Putin auch nicht unbedingt bewegen. Und wenn die europäischen Staatschefs sowas sagen, dann ist das natürlich immer der Versuch, im Moment den Schulterschluss zu machen mit den Amerikanern und mit der amerikanischen Administration, weil sie ganz genau wissen, wenn sie Trump komplett verlieren, dann stehen sie eben auch allein mit ihrem Sicherheitsproblem da. Und dann geht es eben nicht nur um die Ukraine, sondern dann geht es um ganz Europa.
Das, was du gerade beschrieben hast, sind Bemühungen des US-Senators Lindsey Graham. Angeblich hat er schon 72 Senatoren für sich gewinnen können. Der Plan ist, 500-prozentige Zölle gegen solche Länder zu verhängen, die nach wie vor Gas und Öl aus Russland importieren. Das wäre tatsächlich eine drastische Maßnahme, ist noch offen. Aber solche Bestrebungen gibt es in den USA eben auch, jenseits von dem, was Donald Trump macht. Nun ist es natürlich sehr schwer für die europäischen Staats- und Regierungschefs, eine gemeinsame Strategie hinzubekommen mit diesem Menschen in den USA, der ziemlich erratisch handelt. Was glaubst du, Eva, blickt Friedrich Merz darauf? Er ist ja in seiner ganzen Karriere wirklich glühender Transatlantiker gewesen, war auch mal Vorsitzender der Transatlantikbrücke, dieser quasi deutsch-amerikanischen Freundschaftslobby-Vereins, hat dann aber rund um seinen Amtsantritt klar zu verstehen gegeben, dass Europa eigentlich nicht mehr auf die USA zählen könne, gibt sich jetzt aber offenbar auch bis hin zur Bereitschaft, sich demütigen zu lassen, wieder alle Mühe, Donald Trump mit an Bord zu haben. Kann es sein, dass Friedrich Merz auch irgendwann die Geduld verliert?
Ja, Friedrich Merz verliert ziemlich schnell die Geduld, so ganz grundsätzlich. Also der ist ja, das ist ja relativ leicht, dass er über das ein oder andere Stöckchen springt. Ich sehe da bei Friedrich Merz, wie auch bei anderen Themen, durchaus einen Merz vor der Kanzlerwahl und nach der Kanzlerwahl. Also wenn man mal überlegt, wie er damals auf J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz reagiert hat, sehr scharf, ja, da hatte man fast das Gefühl, dass er die Kündigung der deutsch-amerikanischen Freundschaft gerne entgegennimmt.
Ja, nachdem Vance quasi den Europäern hier moralisch die Leviten gelesen hatte.
Genau. Und wenn man jetzt sieht, wie er doch dringend Wert darauf legt, und da sind wir dann bei dem Thema 5%-Ziel, dass Deutschland, dass Europa weiter dasteht mit dem Schulterschluss mit den Amerikanern, dann weiß man, dass er erkannt hat, dass die europäische Sicherheit eben ohne die Amerikaner zumindest in den nächsten 5 Jahren nicht zu verteidigen ist.
Ja. Katrin, zuletzt warst du Anfang März bei uns hier im Presseclub, da lag der Rauswurf von Volodymyr Zelensky aus dem Weißen Haus, wirklich sehr unfreundlicher Akt, auch ein Streit angezettelt von J.D. Vance übrigens, der lag da erst kurz zurück und wir haben über das Verhältnis zwischen Trump, Zelensky und Putin gesprochen. Damals sah es so aus, als würde Trump ins Team Putin wechseln. Du hast eben gesagt, also er ist immer noch Erfüllungsgehilfe. Glaubst du, es hat sich nicht etwas getan seit diesem Rauswurf?
Doch, es hat sich etwas getan. Ich nehme Zelensky und sein Team so wahr, dass sie ihre Haltung gegenüber Amerika komplett verändert haben. Also die Ukraine war ja seit Beginn des Krieges immer relativ forsch, wenn es darum ging, westliche Hilfe einzufordern.
Das ging Olaf Scholz ziemlich auf den Sack.
Ja, kann ich auch verstehen. Also ich fand es auch manchmal ein bisschen überzogen und übergriffig. Also wie man da so international auftrat, auch teilweise gar nicht wirklich im Zusammenhang stehend mit dem, was sich wirklich in der Ukraine im Kriegsgeschehen darstellte, ja. Also es ist nicht so, dass eine Lieferung von Taurus jetzt das Kriegsgeschehen verändert hätte, so wie es manchmal die Ukrainer haben erscheinen lassen. Aber das gesagt, hat Zelensky, glaube ich, nach diesem Eklat im Weißen Haus verstanden, dass bei Donald Trump diese Taktik überhaupt nicht funktioniert, sondern genau das Gegenteil erzeugt. Und ich habe das ja gerade schon, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir einen ukrainischen Präsidenten im Moment sehen, der alles versucht, um irgendwie diesen Donald Trump im Spiel zu halten. Wohl wissend natürlich, dass er sehr stark auf russischer Seite steht, aber auch Volodymyr Zelensky hat keine andere Alternative. Ich meine, wenn schon die Europäer glauben, dass sie das machen müssen, ja, was bleibt dann dem ukrainischen Präsidenten anderes übrig? Und ich denke, im Moment spielen alle irgendwie darauf, dass sich doch etwas entwickeln möge, was ich ehrlich gesagt nicht sehe, dass sich das entwickeln wird. Nämlich, dass Donald Trump in irgendeiner Form seine Haltung ändern wird.
Es wird ja immer rein interpretiert in diesen Rohstoffdeal, den es zwischen den USA und der Ukraine gibt, dass das quasi das Interesse von Trump an der Ukraine automatisch mit sich bringt. Paul, wie blickst du darauf? Also wenn da künftig amerikanische Ingenieure in der Ukraine unterwegs sind, ist das eine de facto Lebensversicherung für die Ukraine, weil allein durch deren Existenz Trump auch keine Lust hat, dass der Russe dort weiter vormarschiert?
Nein, glaube ich nicht. Ich denke, das sind alles Dinge, die in wirklich langer, also in vielen, vielen Jahren vielleicht eine Rolle spielen könnten. Also es ist jetzt nicht so, dass plötzlich die alle anfangen und sagen, hier, das ist jetzt ein Gebiet, wo es das geben könnte und Donald Trump schon mal her. Grundsätzlich finde ich diesen Deal oder die Idee, die dahinter steckt, gar nicht schlecht. Aber ich glaube, vordergründig ging es Donald Trump darum, seinen Leuten zu zeigen, schaut her, wir bekommen auch etwas für unsere Hilfe und ich bin nicht so blöd und lass mich so verändern wie Joe Biden und hier, da gibt's Rohstoffe und das war eher, um da Zeit zu gewinnen. Mein Eindruck ist, bei den Ukrainern und bevor ich jetzt hier nach Istanbul bin, war ich ein paar Tage in der Ukraine, auch noch nach dem Märzbesuch und habe ein paar Leute dort getroffen, auch aus dem Umfeld von Zelensky. Mein Eindruck ist, dass sie momentan auf Zeit spielen und versuchen, die Amerikaner irgendwie nicht zu wütend zu machen. Sie brauchen die Geheimdienstinformationen, sie brauchen auch die Waffenlieferungen, die schon angekündigt sind. Also sie wissen natürlich, dass es besser ist mit den Amerikanern, aber mein Eindruck ist schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Trump irgendwann sagt, okay, ihr wollt keinen Frieden und ich bin raus, dass die sehr, sehr hoch ist und dass sie in Kiew bereits planen, wie sie damit umgehen sollten. Also was das dann bedeuten kann, einerseits die Waffenproduktion im Land hochzufahren, aber eben auch mit den Europäern zu sprechen, dass es vielleicht Deals geben könnte, denn das ist das, was die Ukrainer am meisten brauchen bei der Landesverteidigung, Patriot-Abwehrraketen, vor allem die Munition, die weniger werden könnte und die eben, wo es eine Genehmigung der Amerikaner braucht. Also selbst für den Fall, dass die Amerikaner sagen, ja, uns reicht's jetzt, wir haben alles versucht, Russen und Ukrainer wollen nicht und wir haben keine Lust mehr, weil es ist keine Erfolgsgeschichte, zumindest kurzfristig, wollen die Ukrainer eine Situation schaffen, dass sie nicht bestraft werden. Also dass Trump nicht da steht und sagt, aber Zelensky ist schuld und jetzt streiche ich ihm wieder alles und keine Geheimdienstinformationen, sondern sondern sie wollen eine zumindest so diplomatische Situation schaffen, dass die Europäer zum Beispiel sagen könnten, wir kaufen jetzt US-Waffen und schicken sie an die Ukraine.
Und deshalb, das erklärt vielleicht auch die doch leicht devot wirkende Haltung von Selenskyj in diesen Tagen. Er hat ja sofort gesagt, also ich fahre nach Istanbul, ich treffe auch Herrn Putin, er soll nur kommen. Das, obwohl Selenskyj vor einem Jahr noch gesagt hatte, er könne sich ja nicht mit einem Mörder an den Tisch sitzen. Und es steht, glaube ich, auch in der ukrainischen Verfassung, dass es keine direkten Verhandlungen mit Russland geben soll. Also auch das kann erklären quasi der amerikanische Druck, warum das alles für ihn nicht mehr gilt. Wir blicken nochmal auf Friedrich Merz und seine europäischen Kollegen, die ja am Wochenende im Falle eines Bruchs der geforderten Waffenruhe ab diesem Montag drastische Sanktionen angekündigt hatten. Das Ultimatum verstrich, wir haben es mitbekommen, die Angriffe auf die Ukraine gingen natürlich weiter und am Dienstag reagierte Friedrich Merz dann wie folgt.
Wir warten auf die Zustimmung von Herrn Putin und wir sind uns einig, dass für den Fall, dass es in dieser Woche nicht zu einem wirklichen Fortschritt kommt, wir dann gemeinsam auch auf europäischer Ebene für eine deutliche Verschärfung der Sanktionen eintreten wollen.
Das ist natürlich für Feinschmecker. Diese Aussage war beim Treffen mit seinem griechischen Amtskollegen in Berlin. Ich fasse es mal so zusammen. Erst heißt es, wir haben ein Ultimatum, sonst gibt es drastische Sanktionen. Dann wird das Ultimatum nicht eingehalten. Und dann heißt es, naja, egal, falls die Gespräche diese Woche nichts ergeben, dann sprechen wir mal über härtere Sanktionen. Eva, warum musste Friedrich Merz hier so rumlavieren oder warum hat er es getan?
Ja, weil er wie immer bei dem ersten Aufschlag den Mund zu voll genommen hat und nicht so richtig drüber nachgedacht hat, wie das ist, wenn man Wenn-Dann-Sätze bildet, also wenn man dann das dann erfüllen muss. Jetzt ist Friedrich Merz in der komfortablen Situation, dass am Dienstag das Signal aus Brüssel ausgehen wird, es kommen neue Sanktionen.
Jetzt kommen den Dienstag, ja.
Genau, wir kundigen Thebaner wissen, dass diese Sanktionen in Europa schon lange vereinbart sind. Es geht um weitere wirtschaftliche Sanktionen und es geht auch darum, Leuten das Handwerk zu legen, die hier in Europa mit russischer Propaganda versuchen, die Gesellschaft von innen zu zersetzen. Also das ist so ein Paket, das aus zwei Teilen besteht. Und die Europäer reden tatsächlich derzeit über das sogenannte 18. Sanktionspaket, das wäre das schon. Und da ginge es dann nochmal darum, eben auch auf das Thema Gas, Öl und anderes zu gehen, was wiederum den Europäern wirtschaftlich selber sehr wehtun würde. Aber da sind die Europäer noch längst nicht zusammen. Merz wird dann nur davon tragen können, okay, dieses 17. Paket ist jetzt durch. Aber das ist natürlich nicht das, was er meinte, als er in seinem Wenn-Dann-Satz gedroht hat.
Katrin, inwiefern lässt sich Wladimir Putin überhaupt von Sanktionen, egal wie weit sie jetzt reichen, beeindrucken?
Ich glaube, er lässt sich sehr stark davon beeindrucken, weil wir müssen uns einfach mal die Lage in Russland angucken. Auf der einen Seite spielt Putin natürlich im Moment denjenigen, der das Narrativ bestimmt, der die Oberhand hat, der sich seiner guten Beziehungen zu Amerika rühmt und so weiter. Aber wenn man sich jetzt mal die wirtschaftlichen Eckdaten in Russland anguckt, sieht die Situation nicht gut aus, ja. Wir haben eine relativ hohe Inflationsrate. Wir sehen, dass auch Russland keine Arbeitskräfte mehr hat. Ich glaube, die Arbeitslosigkeit lag zuletzt bei 2%. Das heißt, es fehlen ja nicht nur Leute an der Front, sondern es fehlen ja auch Leute in Betrieben, in auch Rüstungsbetrieben. Das heißt, Russlands wirtschaftliche Situation, dazu kommt natürlich ein sinkender Ölpreis und Russlands Politik ist immer abhängig vom Öl- und Gaspreis. Das macht die wirtschaftlichen Eckdaten wirklich zum Problem für Putin, weil er wird diesen Krieg auf Dauer nur führen können, wenn er auch Waffen einkaufen kann. Er kann diese Waffen nicht alle alleine in Russland produzieren. Viele Teile müssen im Ausland beschafft werden. Er braucht auch dafür Geld. Eine Kriegswirtschaft ist nie eine nachhaltige Investition in eine Wirtschaft eines Landes. Also ihm könnte da durchaus ein großes Problem drohen. Deswegen ist es ja für ihn so entscheidend, was machen die Amerikaner jetzt? Also wenn die Amerikaner jetzt die Sanktionen wegnehmen würden, ihre Unterstützung für die Ukraine wegnehmen würden, das wäre für ihn ein Riesentriumph. Also es gibt da Experten, ich bin jetzt kein Militärexperte, aber wenn ich mir die Eckdaten angucke, dann kann ich durchaus nachvollziehen, wenn einige Militärexperten sagen, Russland ist bei den jetzigen Bedingungen, über die wir jetzt reden, in der Lage, diesen Krieg vielleicht noch ein Jahr vielleicht anderthalb so zu führen. Und Russland kennend, bin ich überzeugt davon, es gibt nur eine Form, diesen Krieg zu beenden. Russland die Möglichkeit zu entziehen, ihn weiterzuführen. Ich glaube nicht, dass wir vom jetzigen Status quo Putin an den Verhandlungstisch bekommen. Da wird Russland erst sitzen und sich hinsetzen, wenn das Land massiv unter wirtschaftlichen Druck gerät.
Okay, das ist anders als manche, die skeptisch sind. Glaubst du schon an die Kraft von Sanktionen und hast ja letztlich auch ein Szenario skizziert, wenn du sagst, also die können das eventuell nur noch 1 bis 1,5 Jahre durchhalten?
Dazu gehört natürlich mehr als nur die Sanktionen. Also ich habe ja gesagt, ein wesentlicher Faktor ist natürlich auch der Ölpreis. Ja, ein wesentlicher Faktor sind auch die Sanktionsbrüche oder die Möglichkeit, Sanktionen zu brechen. Aber wir haben, das ist nur ein kleines Beispiel, in Syrien erlebt, dass Russland nicht mehr die Ressourcen hat, überall Krieg zu führen, also die militärischen Ressourcen. Es hat natürlich noch sehr viele Ressourcen, hybriden Krieg zu führen. Und das erleben wir ja gerade in Europa, dass Russland da deutlich nochmal anzieht in der Frage. Aber ich sehe nicht, dass Russland in der Lage ist, diesen Krieg dauerhaft so weiterzuführen.
Mhm. Paul, wie siehst du das? Also glaubst du auch, dass Sanktionen, vielleicht auch stärkere Sanktionen als bisher, dazu geeignet sind, um irgendein Umdenken bei Putin zu erzwingen?
Also ich bin sehr skeptisch, dass Sanktionen etwas bewirken können, also dass sie bewirken können, dass er tatsächlich an den Verhandlungstisch geht. Das hängt mit den Erfahrungen der letzten Jahre zusammen. Möglicherweise wäre es etwas anderes, wenn die USA voll mit reingehen würden. Das ist zumindest das, was ich von den Ukrainern höre. Also wenn die Amerikaner sagen würden, wir sind bereit, eben diejenigen zu bestrafen, die Öl und Gas aus Russland beziehen.
Was ja, kurzer Einschub, genau. Diese Lindsey Graham Initiative, ja, wäre, wie gesagt, 500% Zölle auf Länder, die Gas und Öl nach wie vor aus Russland beziehen.
Ja, ich bin nur skeptisch, dass Trump das mit durchzieht. Mhm. Also ich glaube, ich weiß es nicht am Ende, aber alles, was wir bis jetzt zumindest hören, deutet für mich nicht darauf hin, dass Trump das Ganze unterstützt. So, bei den Sanktionen ganz klar, mehr Sanktionen sind gut für die Ukraine und schlechter für Russland. Ich glaube nur nicht, dass es am Ende kurzfristig dazu führt, dass Putin sagt, okay, jetzt setze ich mich an den Tisch. Aber wenn wir betrachten, auch diese Gespräche heute, ja, da saß der Herr Medinsky, wie ich höre, also der auch schon im März 2022 die Delegation angeführt hat. Und der soll Sätze gesagt haben wie, ja, also wir sind bereit, hier noch über 20 Jahre zu kämpfen. Seid ihr auch bereit dazu? Klar ist das Propaganda, aber wenn wir uns die Geschichte anschauen, also dass die Russen einfach mehr Menschen einsetzen können, klar, es geht nicht ausschließlich um Soldaten, als die Ukrainer und sie unter Druck setzen können, das ist ziemlich eindeutig. Und wenn ich mir anschaue, wie groß die Probleme momentan schon geworden sind in der Ukraine, dort Soldaten zu rekrutieren, dann frage ich mich, ob Zelensky vielleicht neben dem Wunsch, was Waffenlieferungen angeht, auch selbstkritisch diskutieren muss, wie weit will sein Land, ist sein Land bereit, auch diese Front zu verteidigen. Und das wird, glaube ich, eine immer größer werdende Diskussion. Wir sehen auch Videos, wo Menschen eingezogen werden, die das nicht möchten. Es gibt immer noch keine Mobilisierung. Es gibt große Unzufriedenheit darüber, dass bestimmte Soldaten seit Jahren dort an der Front sind, kaum Urlaub haben. Das sind alles Dinge, die schafft Zelensky international so ein bisschen von der Bühne zu bekommen, ja, weil er immer über Waffen und USA und Sanktionen spricht. Aber das ist natürlich auch ein großes Problem.
Also beide müssen letztlich, Putin und Zelensky, schauen, wie lang kann ich vor meiner Bevölkerung die Fortführung des Krieges noch verargumentieren. Das ist ja auch das, was Katrin mit Blick auf Russland gerade gesagt hat.
Absolut. Und die Argumentation der Ukrainer ist dann immer, wenn wir mehr Waffen hätten, dann gäbe es auch mehr Leute, die sagen, dann wäre alles toll, dann kommt ihr an die Front. Ist nicht mein Eindruck. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied zu der Situation, die wir zu Beginn des russischen Angriffskriegs erlebt haben, gerade in Kiew, wo die Leute gesagt haben, wir wollen Kiew verteidigen. Aber mir sagen viele ukrainische Freunde, soll ich jetzt für Pokrovsk sterben? Soll ich da jetzt an die Front gehen und sterben? Klar, der Krieg hat sich auch verändert. Ja, wir reden über massive Drohnenabwehr und Angriffe. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Und das kann sich immer wieder verändern. Aber es wird auch eine innenpolitische Diskussion geführt werden müssen in der Ukraine. Zu was sind wir bereit?
Ja, ich glaube auch, dass das ein entscheidender Faktor ist. Also ich war Als ich das letzte Mal in der Ukraine war, auch mit ukrainischen Soldaten unterwegs und bin mit denen mitgefahren an die Front. Und das waren eben, wie Paul beschrieb, Leute, die meisten von denen waren von Anfang an dabei und haben immer mal wieder eine kurze Zeit Urlaub gemacht. Und die haben gesagt, natürlich wollen wir unser Land verteidigen. Natürlich, wir haben sehen auch gar keine Alternative. Aber das muss sich natürlich auch die Frage hier gestellt werden, was ist der große Plan, den Selenskyj hier hat? Und wieso können sich bestimmte Leute einfach freikaufen davon, das Land zu verteidigen? Ja, wir müssen ja auch über das Thema reden, dass es in der Ukraine schon eine sehr hohe Korruption gibt, was das angeht. Also da können sich Leute, die irgendwie in einem Café arbeiten, freikaufen unter der Maßgabe, dass sie in einer systemrelevanten Einrichtung tätig sind. Also da gibt es nicht wenige. Und dass die Leute darüber natürlich sehr, sehr frustriert sind und auch das Gefühl haben, gar nicht unterstützt zu werden in diesem Kampf von der Regierung, das ist auch ein Teil der Wahrheit. Und ich glaube, das ist in der Ukraine, die ja ein demokratisches Land ist, wo es für Selenskyj immer noch um die Frage geht, hat er den Rückhalt der Bevölkerung? Das ist der Unterschied zu Russland. Ich glaube übrigens nicht, wenn ich das noch kurz anfügen darf, dass es die Gefahr gibt, dass Putin gestürzt wird, weil in einer Diktatur muss man immer fragen, wie weit ist das Militär bereit zu gehen? Und das Militär ist in Russland bereit, und nicht nur das Militär, jede Form von Widerstand brutalstens niederzuschlagen. Für mich ist eher die Frage, ist das Land wirtschaftlich in der Lage, diesen Krieg noch weiter zu führen? Das ist das, worauf es ankommt. Und dann wird es wahrscheinlich, wäre meine Spekulation, irgendwann einen Weg geben, wo man diesem Regime irgendwie gesichtswahrend einen Ausweg verschaffen muss, um diesen Krieg zu beenden.
Eva, als die vier großen Europäer am Wochenende in Kiew waren, haben sie Wladimir Putin nicht nur mit weiteren Sanktionen gedroht. Sie haben auch gesagt, dass sie die Ukraine weiter, vielleicht sogar stärker als bisher, militärisch unterstützen wollen. Versehen mit dem Hinweis, künftig weniger öffentlich zu helfen. Also Friedrich Merz hat das diese Woche mehrfach gesagt. Unter meiner Führung wird die Debatte um Waffenlieferungen, Kaliber, Waffensysteme und aus der Öffentlichkeit rausgenommen, hat er, glaube ich, auch dir, Paul, in deinem Podcast mit ihm gesagt. Eva, ich verstehe, was dahinter steckt. Also, dass Wladimir Putin quasi, wie Merz es sagte, in der Tagesschau sehen kann, wie viele Panzer da demnächst kommen wollen, macht es ihm leichter. Aber ist das denn überhaupt möglich? Also Waffenlieferungen in relevanter Größe und Form, quasi so Stiekum, ohne dass wir und die Bevölkerung davon mitbekommen, tatsächlich an die Ukraine zu geben.
Also der russische Geheimdienst wird sicherlich weiterhin das mitbekommen, wenn schweres Gerät durch Europa gezogen wird und der Ukraine geliefert wird. Dass Merz jetzt gesagt hat, man wolle diese Taurus-Debatten nicht mehr öffentlich führen, dafür gibt es ja staatspolitisch durchaus gute Gründe. Ich meine, er war ja derjenige, der als Oppositionsführer, da auch nochmal der große Unterschied, Oppositionsführer Merz, Kanzler Merz, er war derjenige, der als Oppositionsführer diese Debatte immer wahnsinnig weit nach vorne getrieben hat und seinen Kontrahenten Olaf Scholz damit ja auch unter Druck gesetzt hat.
Auch selber ein Ultimatum aufgestellt hat, wenn der Beschuss auf zivile Einrichtungen weitergeht, dann solle Deutschland den Taurus liefern.
Genau, da war er wieder, der Wenn-Dann-Satz. Und jetzt sieht er das ganz anders. Ich habe dafür Verständnis, weil das natürlich für eine Regierung tatsächlich strategisch besser ist, auch den Gegner oder denjenigen, gegen die die Waffen dann gerichtet würden, erstmal im Unklaren zu lassen. Liefert man oder liefert man nicht? Das ist aus strategischer Sicht, ohne dass ich Militärexpertin wäre, natürlich schlauer, dass mein Gegenüber nicht ganz genau weiß, welchen Schritt ich als nächstes tue. Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn der Taurus geliefert wird, in welcher Form und wer wird ihn bedienen? Also werden ihn dann deutsche Soldaten bedienen? Das war ja immer die Frage. Wird man das den Ukrainern alleine überlassen, das zu programmieren? Und er hat eben eine große Reichweite. Er könnte auch auf russisches Gebiet zielen. Und da ist Merz in der Frage durchaus ambivalent, weil er nämlich auch schon den Satz gesagt hat, den Olaf Scholz immer wieder gesagt hat, wir wollen nicht Kriegspartei werden. Er hat sogar schon den Satz gesagt, wir werden nicht Kriegspartei werden.
Ja. Und ich meine, selbst wenn er es wollte, Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung oder eine Regierung Merz Taurus dorthin schicken könnte und die SPD weiß davon nichts. Und du hast auch in dieser Woche direkt wieder pünktlich den neuen SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch, der hier im besten Ralf-Stegner-Sound sagt, wir wollen nicht Kriegspartei werden. Und so haben wir auch immer die Ablehnung der Taurus-Lieferung begriffen und dabei bleibt es. Das heißt also, mit diesem Koalitionspartner wird Merz doch keine massive Ausweitung der militärischen Hilfe für die Ukraine hinbekommen, oder wie siehst du das?
Ja, und wir haben jetzt schon den Beweis, keiner redet über Taurus außer die SPD und damit wäre dieses Vorhaben eben auch schon mal ad acta gelegt. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass wenn Boris Pistorius als SPD-Verteidigungsminister dann tatsächlich gemeinsam mit dem Kanzleramt übereinkommt, dass man doch den Taurus liefert, dass natürlich Mirsch Wind davon bekommen wird und der linke Flügel der Sozialdemokraten wird das dann auch öffentlich diskutieren, weil die öffentliche Debatte ja immer das schärfste Schwert ist, wenn man irgendwelche Entscheidungen verhindern möchte.
Ja, wie blickst du darauf, Paul? Ist Merz mit einem Bündnispartner SPD dort überhaupt quasi in der Lage, die Unterstützung, die er sich eventuell für die Ukraine vorstellt, auch zu geben?
Nein, offenbar nicht. Also mich hat das wirklich verwundert, dass Herr Mirsch schon so früh wieder angefangen hat. Er ist ja nicht irgendwer, sondern der zweitmächtigste Mann in der SPD. Ich find's auch erstaunlich, dass sich Lars Klingbeil, der Vizekanzler, bislang nicht dazu geäußert hat. Denn entweder ist es jetzt so, dass man vereinbart, man redet über diese Waffensysteme nicht und Eva hat's gesagt, dann bedeutet das aber auch, dass man eben nicht sagt, was man nicht liefert oder nicht liefern will. Von daher macht es überhaupt keinen Sinn und es zeigt nur, dass es in der SPD immer noch genug Leute gibt, die genau diesen Scholz-Kurs weiterführen wollen. Die sagen, wir dürfen Russland nicht provozieren und das ist gefährlich und die Sorge davor haben. Also man muss ja eins sagen, natürlich nichts ist ohne Risiko. Ja, natürlich, die Russen haben gesagt, wenn ihr den Taurus einsetzt, dann kann dies oder jenes passieren. Aber wir müssen uns ja die Frage stellen, was können wir denn überhaupt noch tun, wenn die Russen jetzt weiter sagen, wir sind zu nichts bereit. Und ich habe ja gerade diesen einen Satz zitiert, den ich von Ukrainern gehört habe hinsichtlich der Region, was als Bedingung gesetzt wurde, also verlasst diese vier Regionen, eine Million Ukrainer raus und die Ukrainer es abgelehnt haben und dann die Russen gesagt haben sollen, fünf, das kam von meinen ukrainischen Quellen. Und jetzt schreibt gerade die Chefredakteurin von Russia Today, Margarita Simonyan, die bestätigt die Geschichte, sagt aber, es gibt einen Unterschied. Unsere Journalisten in Istanbul hätten die russische Seite gefragt, ob das denn stimmen würde und die Russen hätten gesagt, nein, wir haben nicht fünf gesagt, wir haben acht gesagt. So viel zum Zustand der Verhandlung. Ja, also das ist das, worüber wir reden. Und das passt eben schon auch zu der Debatte der SPD, denn die müssen sich doch selbstkritisch fragen, wenn Putin zu nichts bereit ist, wenn er nicht entgegenkommt, wenn Trump sagt, wir machen auch trotzdem in den USA keine Sanktionen, schauen wir uns das dann einfach von der Seitenlinie an und sagen, ja, aber wir haben auch Angst vor Putin? So, das ist, finde ich, ja die entscheidende Frage. Und wir müssen uns die ja stellen, weil es jetzt darauf ankommt. Trump hat gesagt, in den nächsten 2-3 Wochen, gut, kann auch noch ein paar Monate dann dauern, ja, wenn er sich mit Putin trifft. Aber es wird ja der Tag kommen, wo es in die eine oder die andere Richtung geht.
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, wir müssen den Blick weiten. Es geht doch in Russland nicht alleine um die Ukraine, sondern wenn man sich einfach anguckt, Paul hat das gerade wunderbar zitiert, ich habe mir jetzt vorhin den Livestream von der Komsomolskaya Pravda angeguckt, ja, wie das auch in russischen Staatsmedien kommentiert wird, was da passiert. Ja. Für Russland ist die Ukraine das Spielfeld, Selenskyj und seine Delegation, diejenigen, über die man hat sich auch sogar ein bisschen lustig darüber gemacht, ja, im Verlauf dieser Gespräche. Aber der wahre und echte Feind ist Europa. Und es dringt ja jetzt immer mehr nach draußen, was russische Desinformation angeht, was hybride Kriegsführung auch in Deutschland angeht. Ich glaube, da dringt noch viel zu wenig nach draußen, weil diese hybride Kriegsführung, das betreibt Russland schon seit langem. Und das ist eine Riesengefahr für Europa. Und darum geht es doch eigentlich. Und darum muss es auch einer deutschen Regierung, darum muss es auch Friedrich Merz letztendlich gehen. Und ich meine, ich finde es ja interessant, er will jetzt am Donnerstag nach Litauen, wo deutsche Truppen ja längst sind. Also ich war da auch im Dezember. Ich meine, da gibt es jetzt mittlerweile eben deutsche Soldaten, die dort die Ostflanke der NATO verteidigen. Wenn man mit den Soldaten spricht, viele von denen waren auch in Afghanistan zum Beispiel, die sagen, hier haben wir erstmals das Gefühl, also haben mir die Soldaten, mit denen ich da gesprochen habe, gesagt, dass wir uns einer echten Bedrohung entgegenstellen und hier nicht irgendeine unklare Mission erfüllen, sondern hier geht's wirklich um eine ganz konkrete Gefährdung. Und die haben sogar Szenarien, was dort passieren wird. So weit sind wir. Und diese Gefahr, die ist nicht irgendwie in einem militärischen Text oder Trainingsbook, sondern die besteht. Und ich glaube, wenn man das sieht, dann müssen wir uns einfach darüber im Klaren sein, es geht hier um viel, viel mehr als um die Frage, holen wir jetzt Donald Trump ins Boot, helfen wir den Ukrainern, sich gegen Putin zu behaupten. Es geht um Europas und auch um Deutschlands Sicherheit. Und da wird Deutschland eine wesentliche Rolle spielen, weil Deutschland ist das Powerhouse Europas.
Und da geht es eben nicht nur darum, ist man doch noch bereit, Taurus an die Ukraine zu liefern, sondern wie viel geben wir künftig für unsere Sicherheit, genau, fürs Militär auf? Und da gab es seit Donnerstag auch eine interessante Debatte. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hat am Rande der Außenminister-NATO-Tagung in Antalya die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer massiven Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 5% der Wirtschaftsleistung unterstützt. Und natürlich dauerte es nicht lange, bis die SPD Skepsis bis Veto anmeldete. Lars Klingbeil, der Vizekanzler, reagierte zurückhaltend, sagte, es müsse zunächst der NATO-Gipfel im Juni in Den Haag abgewartet werden. Ich rate dazu, dass jetzt niemand vorprescht und über Zahlen spekuliert. Es ist auch nicht ganz klar, ob das im Sinne von Friedrich Merz war, dass der Außenminister hier so forsch unterwegs war. Das ist letztlich der nächste Konflikt, der hier unter dem Dach der großen Bedrohungslage, über die wir eben gesprochen haben, quasi auf unsere neue deutsche Bundesregierung zukommt, oder Eva?
Ja, also dass Wadephul da einen Vorstoß unternommen hat, der nicht mit dem Kanzleramt abgestimmt war, das mag ich nicht glauben. Also Merz hat zwar jetzt auch reagiert und hat gesagt, ja, so, nö, das sei nicht abgestimmt worden, er hätte das nicht gewusst. Er soll auch angeblich Klingbeil gesagt haben, dass er nicht davon gewusst habe.
Aber du glaubst ihm das nicht?
Nee, ich denke, dass das ein Testballon war. Ich meine, es ist ja nicht, Merz hat das ja nicht umsonst so gemacht, dass das Außenministerium die gleiche Farbe hat wie das Kanzleramt, also es ist ein CDU-Minister und Wadephul ist ja auch Außenminister von Gnaden-Merz. Ja. Ja. Das war ja nicht unbedingt ausgemacht, dass er Außenminister wird, und wenn man ihn kennt, er ist ein sehr besonnener, ein sehr zurückhaltender Typ.
Du auch redest jemand, über den Außenminister, nicht über Merz.
Ich rede über den Außenminister. Gut. Er ist niemand, der über die Medien stark die Profilierung sucht. Also er hat als Außenpolitik-Experte seiner Fraktion schon auch immer den Kontakt zu den Medien gepflegt, aber immer mit gesetzten Worten, ja, immer wohl überlegt. Es ist wirklich kein Heißsporn. Und dass der sich bei seinem ersten Außenministertreffen hinstellt und mal eben 5% ansagt, ohne dass vorher auch nur ein Hauch mit dem Kanzleramt abgestimmt zu haben. Da gibt es ja dann auch immer verschiedene Nuancen. Wie hat man was abgestimmt? Er war natürlich nicht offiziell im Auftrag von Herrn Merz unterwegs, aber dass man das besprochen hat, dass man diesen Luftballon mal steigen lässt und mal guckt, wie die deutsche Öffentlichkeit darauf reagiert, ja, muss man ja auch tun, weil ganz klar ist, dass diese 2%, die wir im Moment haben, nicht das Ende der Fahnenstange sein werden. Und dann gibt es ja, über diese 5% redet ja nicht nur Trump, sondern darüber redet ja auch Rutte, der NATO-Generalsekretär. Und dann geht es darum, dass 3,5% eben tatsächlich in klassische Verteidigung, also Militärausgaben, fließen und weitere 1,5%.
Kann dann auch in eine Landstraße, die zu einer Kaserne führt, fließen.
Ja, oder in eine Brücke, weil wir wissen ja alle, dass unsere deutschen Brücken nicht besonders haltbar sind. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, da müssen dann wirklich mal Panzer drüber rollen, weil Deutschland sich verteidigen muss. Und dann geht das leider nicht, weil die Brücke das nicht aushält, weil da jetzt schon keine Lkw mehr drüber fahren können. Dann wäre das sogar ganz gut angelegtes Geld, diese 1,5%. Aber Deutschland hat im Moment überhaupt nicht die Kraft, auch wenn wir die Schuldenbremse dafür komplett aussetzen, hat im Moment überhaupt nicht die Kraft, das, ja, Geld auszubringen. Aber perspektivisch zu sagen, was weiß ich, in den nächsten 5 Jahren muss man da hinkommen, wäre das kein unvernünftiges Ziel.
Also Mark Rutte, der neue NATO-Chef, hat im Vorfeld des NATO-Gipfels im Juni offenbar die große Sorge, dass Donald Trump quasi von der Fahne geht, beziehungsweise der NATO den Rücken kehrt. Und er hat einen Brief auch geschrieben an die anderen NATO-Mitgliedstaaten, in dem er eben vorschlägt, lass uns diese 5% anbieten, lass uns auch den Amerikanern sagen, dass künftig an gemeinsamen Operationen die Amerikaner weniger Anteil haben, das heißt wir anderen mehr Truppen etc. dort stellen. Kann das eine Strategie sein, die erfolgreich ist, Paul? Und wie blickst du auf diesen bevorstehenden NATO-Gipfel?
Also ich glaube auch, was Eva sagt, stimmt. Das wird nicht ganz unabgesprochen gewesen sein. Ich glaube eher, dass es Friedrich Merz darum geht, in aller Form, wie es funktionieren kann, um Donald Trump irgendwie zu beeindrucken und eine Schamoffensive zu starten, kurz bevor er in die USA reist. Ich höre, dass dieser Besuch in den nächsten Wochen, oder hören wir alle, in den nächsten Wochen stattfinden soll. Und er will dort unbedingt einen Erfolg. Also er soll sich in den letzten Monaten schon umgehört haben, ob er die gleiche Taktik fahren soll wie der finnische Präsident mit dem Golfen, weil das kann er ja auch, macht er im Tegernsee ab und zu, ob er das auch machen soll. Also das ist, glaube ich, momentan sein Fokus und alles ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Gar nicht so sehr der NATO-Gipfel, denn das Gespräch mit Donald Trump soll möglichst noch davor stattfinden. So, jetzt ist die Frage, ob Merz da schon mal jetzt irgendwie ins kalte Wasser gefallen ist, nachdem da was in Kiew passiert ist. Ja, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, er ist auch noch ein sehr unerfahrener Bundeskanzler. Und so wie ich Friedrich Merz kenne oder zumindest beobachte, hat der wahrscheinlich nach seinem Telefonat mit Trump gedacht, der meint das so und das ist jetzt ein Wort und so wird das jetzt auch, ja. Und ich glaube, da wird er sich noch auf einiges einstellen müssen. Und das, finde ich, ist schon die härteste Prüfung. Und was sie, finde ich, momentan nicht geschickt machen, aber vielleicht liegt es auch an dieser ersten Woche, dass Merz und Klingbeil wenig gemeinsam auftreten. Also ich finde, gerade in dieser außenpolitischen Frage müssten sich Kanzler und Vizekanzler irgendwie auch gemeinsam positionieren und sowas wie mit mir darf nicht passieren, denn ansonsten wiederholen sich die Debatten unter Scholz.
Und wie beruhigend ist es vor dem Hintergrund, dass ein Mitglied der Regierungsfraktion SPD, nämlich Ralf Stegner, gerade in Baku beim Petersburger Dialog teilgenommen hat mit Stammkräften aus Russland?
Ja, alles unfassbar. Also ich meine, und dass dann der Mirsch sagt, er wusste nichts davon und Herr Stegner auch noch wieder, glaube ich, im Auswärtigen Ausschuss da reinkommt. Es zeigt aber eben auch, und wir sind da, glaube ich, alle ähnlicher Meinung, aber dass es in Deutschland viele gibt, nicht nur diejenigen, die AfD wählen und BSW wählen, die immer noch sagen, aber wir müssen doch mit den Russen. Und das ist wirklich etwas, wo ich langsam denke, egal was passieren würde, egal was man auf den Tisch legen würde, egal wie viel Verhandlungen, wer hier in Istanbul noch alles sitzt, immer noch werden Leute sagen, aber wir haben irgendwie den Russen nicht das gegeben, was sie verdient hätten. Und das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem auch und eine Frage, wo, wie viel Logik da eigentlich noch drin steckt, ja? Weil gerade dieser Tag heute, die letzten beiden Tage in Istanbul, die belegen ja wirklich das, was jahrelang diskutiert wurde. Die Ukrainer wollen nicht verhandeln und die Russen wollen ja, aber die Ukrainer nicht. Und es ist eben genau umgekehrt.
Ja, und wir haben natürlich ein politisches Klima, wenn ich das noch kurz anfügen darf. Das erleben wir von Russland ja nun schon seit vielen Jahren, dieses Verhalten. Aber wir haben jetzt ein politisches Klima durch Donald Trump, wo einfach auch so wahnsinnig viel wieder möglich ist. Also du kannst ja einfach Dinge sagen, die bis dahin noch komplett, völlig inappropriate waren. Aber weißt du, wenn du einen amerikanischen Präsidenten hast, der Gastgeschenke von seinen Partnerländern annimmt in Höhe von 400 Millionen Dollar.
Schönen Regierungsjet.
Genau, einen schönen Regierungsjet. Dann natürlich werden die Leute auch auf Putin nicht mehr so kritisch gucken. Die politische Werteskala hat sich komplett verschoben zugunsten von Putin.
Mit diesem düsteren Fazit beenden wir zumindest für diese Woche den Blick auf das Weltgeschehen unter zumindest geringfügiger deutscher Beteiligung. Ich habe euch auch noch gebeten, mir ein paar Rubriken zu nennen mit Themen, die für euch in dieser Woche neben dem Megathema noch irgendeine Relevanz hatte. Eva, wir beginnen mit dir.
Da musste ich laut lachen.
Wobei, ich habe nicht laut gelacht, weil das lustig ist, sondern ich habe laut gelacht, weil es absurd ist. Und zwar, dass im Koalitionsausschuss tatsächlich 11 Männer und nur eine Frau sitzen sollen. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass sich die politische Werteskala verschoben hat, die Skala, dass wir uns irgendwie so ein bisschen divers aufstellen, die hat sich auch offensichtlich verschoben. Ich fühle mich da so ein bisschen in die 80er und 90er Jahre zurückversetzt und finde, man muss den Feminismus auch nicht mit Löffeln gefressen haben, um zu sagen, das ist irgendwie doch sehr schräg. Und die einzige Frau, die dann bei CDU, CSU und SPD sitzen wird, ist die künftige designierte SPD-Chefin Bärbel Baas. Und ja, da denke ich, auch wenn man weiß, dass im Koalitionsausschuss über die Zukunft des Landes entschieden wird, weil dort ja die harten Nüsse geknackt werden, wenn auch politisch spitze Entscheidungen gefällt werden müssen, dann finde ich das schon ganz schön ernüchternd.
Guter Punkt. Ich glaube auch bei den ganzen Ausschussvorsitzenden oder AG-Vorsitzenden im Parlament, die Union zu bestimmen hat, ist, glaube ich, eine Quote von 17% Frauen. Also die Quote ist nicht gut und da werden auch Paul und ich nicht widersprechen, denke ich mal, in dieser Runde. Damit sind wir bei deiner Rubrik, Paul.
Da musste ich laut lachen.
Ich habe darüber gelacht, wie viel Posten eigentlich diese Regierung zu verteilen hat. Das lehnt an Eva. Und wie viele Menschen sich bei X und in allen sozialen Medien bei Friedrich Merz für das große Vertrauen bedankt haben. Auswärtiger Ausschuss, stellvertretender Fraktionschef, Sonderbeauftragte, was es alles gibt. Also am Ende bekommt dann doch jeder was. Vielleicht hätte man das dann doch schon vor der Wahl von Friedrich Merz beim ersten Wahlgang verteilen sollen. Vielleicht hätte er doch noch ein paar Stimmen mehr bekommen.
Und entgegen der großen Ankündigung gibt es, habe ich glaube ich gelesen, sogar einen Staatssekretär mehr, als es zu Ampelzeiten der Fall war.
Ja, ich habe das Gefühl, wirklich irgendwie jeder Abgeordnete hat noch irgendwas dazu bekommen, aber ist wahrscheinlich jetzt übertrieben.
Katrin, deine Rubrik.
Erkenntnis der Woche.
Wie viele andere hat auch mich der Tod von Margot Friedländer sehr traurig gemacht, die ich auch persönlich kannte und als große Inspiration empfunden habe. Margot Friedländer, Überlebende des Holocaust, 103 Jahre alt geworden, hat wirklich die letzten Jahre auch trotz ihres Alters sich unermüdlich dafür eingesetzt, zu sagen, wir müssen verhindern, dass sich Antisemitismus in der Form in Deutschland wieder breit macht. Wir müssen verhindern, dass dieses Land noch einmal einen so deutlichen Rechtsruck erlebt. Ich weiß, sie hat öffentlich strahlender gewirkt, als sie es dann im privaten Kreis wirklich war. Sie war auch sehr, sehr enttäuscht und traurig über den wachsenden Einfluss auch der AfD. Meine Erkenntnis ist, es ist jetzt an uns, das zu machen, wofür sie sich einfach so eingesetzt hat. Das müssen wir jetzt übernehmen, die nächste Generation, die Generation derjenigen, die das nicht mehr miterlebt haben, auch nicht zu den Tätern oder Opfern gehören. Das ist meine Erkenntnis und das halte ich wirklich für sehr, sehr wichtig und würde ich gerne auch hier im Andenken an Margot Friedländer, diese wunderbare Frau, so vermitteln.
Punkt. Nein. Ausrufezeichen. Jetzt helft ihr mir zum Schluss noch kurz mit dem Blick in die kommende Woche. Was glaubt ihr, werden wir hier am Ende der kommenden Woche im Apofika Presseclub besprechen? Was wird das Thema sein, gerade mit Blick auf das, was in den nächsten Tagen so ansteht? Eva, deine Prognose zuerst.
Und nächste Woche?
Also ich könnte mir vorstellen, dass mal über die Staatsfinanzen gesprochen wird. Die verschiedenen neuen Minister werden jetzt alle Interviews geben und es ist aufgefallen, dass bei der Steuerschätzung was fehlt. Der Haushalt muss gemacht werden, die Sozialkassen total unter Druck und dieses innenpolitische Thema wird nach oben kommen.
Ich hoffe zwar, dass du nicht recht hast, aber es kann schon sein. Paul, was glaubst du?
Ich hoffe auch, dass ich nicht recht habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Streit in der Koalition noch weitergehen könnte und es weitere Punkte gibt. Und das passiert, was Eva angesprochen hat, bei der Frage, wenn es weniger Milliarden zu verteilen gibt, dann kommt meistens der Streit dazu.
Und Katrin, dein Blick in die Zukunft der nächsten Woche.
Ja, ich glaube auch, dass dieses Thema Finanzen und in dem Zusammenhang die Frage, ja, mit welchen wirklich klaren Strukturreformen unterliegen wir diese finanzielle Superinjektion. Das glaube ich, das könnte nächste Woche nochmal ein sehr, sehr wichtiges Thema werden.
Ich bin innerlich bereit. Danke euch für diese Stunde. Ich habe viel gelernt. Es hat großen Spaß gemacht und wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende.
Dankeschön, dir auch.
Tschüss. Vielen Dank.
Tschüss. Ciao.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kugel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.